Ich mag das sehr, ich liebe das echt, wenn Menschen aus ihrem Leben erzählen, die schon so manche Höhe und Tiefe durchlebt haben, die mir in meinem Leben noch bevorstehen und die dann bezeugen können, wie unser Herr und sein Wort sie da durchgetragen haben. Vielen Dank, Ronald, fand ich sehr, sehr cool. Und dieses Wort, auf das wollen wir jetzt heute Abend hören und ich möchte zu Beginn der Predigt noch ein Gebet sprechen. Treuer Vater im Himmel, wir wollen dich loben und preisen und dir von Herzen Danke sagen, dass wir uns heute an diesem Sonntagabend versammeln dürfen. Wir hören, dass draußen die Kirchenglocken läuten. Wir dürfen uns in Freiheit treffen, um auf dein Wort zu hören. Und dafür danken wir dir. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort eröffnest, dass wir es verstehen dürfen, dass es in unser Herz dringen darf und dass du uns ermutigst für die neue Woche, die dann vor uns liegt, dass wir dir nachfolgen dürfen. In Jesu Namen gebetet. Amen. Letzte Woche stand der Predigttext in Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Da ging es darüber, also ich war nicht da, aber mir wurde das berichtet. Da ging es darüber, wie Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung begegnet ist. Und es gab einen Jünger, der da nicht dabei war. Thomas. Sein Name war Thomas. Und warum war Thomas nicht dabei? Seine Geschichte, die wollen wir jetzt hören, 24 bis 29, also die erscheinen erst nach und nach noch vollständig. Wir lesen zunächst Vers 24 und Vers 25. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam, also bei den Jüngern. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Niemals wird dieser Thomas an Jesus glauben. Dieser Thomas, der kommt in drei Geschichten in der Bibel vor. Also in drei Geschichten kommt er zu Wort, alle drei im Johannesevangelium. Spulen wir ein paar Kapitel zurück. Johannes 11, da ist diese Geschichte, wo Lazarus krank war. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha. Lazarus, den Jesus lieb hatte. Und Jesus war im Norden oben von Israel beim See Genezareth und Lazarus war zu Hause in Bethanien, unten im Süden von Israel. Und jetzt bekommt Jesus diese Nachricht, Lazarus, den du lieb hast, ist krank. Eventuell stirbt er bald und ja, der ist dann ja auch gestorben. Und Jesus blieb erstmal noch zwei Tage da, wo er war und hat dann zu seinen Jüngern gesagt, Jungs, wir gehen jetzt in den Süden runter nach Judäa. Und haben seine Jünger zu Jesus gesagt, sag mal Jesus, die wollten dich umbringen. Da unten in Jerusalem, die Juden, die wollten dich steinigen, du kannst doch da nicht hingehen. Und dann kommt Thomas zu Wort, ich lese es euch vor, aus Johannes 11, Vers 16, sagt Thomas, steht, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Wow, Thomas hat zu den anderen Jüngern gesagt, kommt Jungs, wir gehen mit Jesus mit. Dieser Mann, diese Sache ist es wert, damit wir dafür unser Leben geben. Also ich bin zutiefst beeindruckt von dieser Entschlossenheit und diesem Mut, den Thomas hier an den Tag legt. Und ich bin christlich aufgewachsen im christlichen Elternhaus und ich habe Thomas kennengelernt als Thomas der Zweifler. Ich weiß nicht, ob ihr auch so geprägt seid. Man hat ihm irgendwie diesen Spitznamen Zweifler verpasst. Aber wenn ich diese Geschichte Johannes 11 lese, dann finde ich irgendwie, dass das dem Thomas nicht ganz gerecht wird. Dieser Thomas, der bereit war, sein Leben für Jesus zu geben. In Johannes 11, aber jetzt haben wir hier in Johannes 20 den Thomas, der niemals, nie mehr an Jesus glauben wird. Was ist passiert zwischen Johannes 11 und Johannes 20? Wie kann es sein, dass der Glaube von Thomas, der so stark war, auf diese Art und Weise erschüttert wurde. Zwischen diesen beiden Geschichten liegt jener Tag, der alles veränderte. Zwischen diesen beiden Geschichten liegt jene Geschichte, die an diesem Gründonnerstag, vermutlich im Jahr 30, passiert ist. Als Jesus mit seinen 12 Jüngern gegessen hat abends, das Passa-Fest haben sie gefeiert, ein jüdisches Fest, sie haben das Passa-Mahl gegessen, das Passa-Lamm gegessen. Und danach ist Jesus mit seinen 12 Jüngern rausgegangen an den Ölberg, raus aus Jerusalem an den Ölberg in den Garten namens Gethsemane. Und was passiert jetzt? Jetzt muss Thomas mit ansehen, wie dieser Jesus, der Kranke heilt, der mit Kraft und Vollmacht gelehrt hat, der sogar Tote zum Leben auferweckt hat, dieser Jesus, auf den Thomas all seine Hoffnung gesetzt hat, dieser Jesus, von dem Thomas gehofft hat, dass er die Römer rausschmeißt, dieser Jesus kniet jetzt auf dem Boden des Garten Gethsemanes und zittert vor Todesängsten. Und dieser starke Jesus kniet jetzt auf diesem Boden und der Schweiß tropft von seiner Stirn auf die Erde und er bittet Gott, damit dieser Kelch an ihm vorübergeht. Der Kelch des Kreuzes, an dem Jesus starb. Und dann muss Thomas mit ansehen, wie hinter diesen Ölbäumen eine Gruppe von Männern hervorkommt, bewaffnet mit Stöcken und mit Schwertern und mit Fackeln in der Hand. Max Lucado beschreibt es so schön, wie die Jünger Jesus im Stich gelassen haben, wie die treue Versprechen der Jünger, die sie Jesus gegeben haben, wie Wachs dahingeschmolzen sind in den Fackeln der Männer, die dann näher kommen, um Jesus festzunehmen. Und diese 24 Jüngerfüße, die Jesus wenige Augenblicke zuvor noch gewaschen hat, laufen in alle Himmelsrichtungen davon und lassen ihn allein. Und Jesus wird mitgenommen, verurteilt und gekreuzigt. Und Thomas ist davongerannt in die Nacht hinein. Er hat Schutz gesucht in der Dunkelheit und diese Dunkelheit hat sich jetzt auch über sein Herz gelegt. Die Nacht ist eingekehrt. Ihr Meister, ihr Herr, von dem sie gehofft haben, dass er sie von den Feinden befreien wird, wird jetzt von diesen Feinden gekreuzigt. Den schmählichsten Tod, den die Antike kannte, musste er sterben. Cicero, ein römischer Philosoph aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, hat mal geschrieben oder gesagt, dass das bloße Wort Kreuz den Gedanken, Augen und Ohren der römischen Bürger fernbleiben sollte, weil diese Hinrichtung bestialisch war. Und die stirbt Jesus. Und Thomas hat es überhaupt nicht verstanden. Und deshalb, ich glaube, dass es deshalb Thomas auch die Wunden von Jesus sehen und spüren wollte, weil er sicher gehen wollte, dass dieser Jesus, dieser Gott an diesem Kreuz wirklich gestorben ist und dann auferstanden ist. Das hat er einfach nicht verstanden. Und so hat Thomas einen Schlussstrich unter diese Geschichte gezogen. Einen Schlussstrich. Vielleicht war er deshalb in der Woche davor nicht dabei, als Jesus den anderen erschienen ist. Für ihn war diese Geschichte hier zu Ende. Steckt nicht in jedem von uns auch so ein bisschen Thomas? Warst du nicht auch schon mal an einem Punkt in deinem Leben, wo du gedacht hast, hey Gott, ich verstehe dich nicht, ich bin enttäuscht und eigentlich würde ich am liebsten einen Schlussstrich unter die Sache mit Jesus setzen? Geht es dir auch manchmal so, dass du die Wege Gottes manchmal nicht so ganz verstehst? Manchmal geht es mir so, dass ich manches nicht verstehe. Meine Schwester hat jetzt schon lange eine Krankheit, die sie plagt und die ihr erstes Ehejahr zur Herausforderung macht. Und meine Mutter betet so viel dafür und fragt mich, warum heilt er deine Schwester nicht? Warum heilt Gott deine Schwester nicht? Sie ist doch sein Kind. Weiß ich nicht, ich kann es ihr nicht sagen. Ich weiß, dass sie sein Kind ist, aber ich weiß nicht, warum er sie nicht heilt. Das stellt den Glauben meiner Mutter nicht in Frage, aber das kann passieren, dass solche Ereignisse den Glauben in Frage stellen. Wie wird es weitergehen mit Thomas, dem Zweifler? Lass uns weiterlesen. Oh, die Technik ist richtig auf Zack. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. 8 lange Tage ist nichts passiert. 8 lange Tage waren die Türen der Jünger verschlossen. In dem Text von letzter Woche stand, dass sie aus Furcht der Juden die Türen verschlossen haben. Scheinbar hatten sie immer noch Angst. Und die Türen waren verschlossen und es hat auch so viel Symbolcharakter, weil auch die Herzenstür von Thomas verschlossen war. Ich stelle mir das vor, wie er 8 lange Tage abends nicht einschlafen konnte, weil die Ereignisse ihn bewegt haben. Und er sich gefragt hat, was ist dran an diesen Worten seiner Mitjünger? Und nach 8 Tagen geschieht das Unglaubliche. Der Herr aller Herren und der König aller Könige, der auferstandene Jesus Christus, überwindet eine Mauer, eine Grenze, die Thomas nicht überwinden konnte. Und er begegnet ihm. Obwohl die Türen verriegelt waren und obwohl Thomas niemals mehr an Jesus glauben wollte, kommt Thomas jetzt zu der tiefsten Erkenntnis, die ein Mensch haben kann. Weil er zu Jesus Christus sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus ist sein Gott und Jesus soll auch sein Herr sein. Und mir gibt diese Geschichte so viel Mut, weil wir daran sehen können, wie Gott, wie Jesus mit Zweiflern umgeht. Und wisst ihr, wir halten uns jetzt hier so am Thomas fest, aber das war ja nicht nur der Thomas, das waren auch all die anderen Jünger. Im Lukas-Evangelium kommt es so gut raus, wie auch alle anderen gezweifelt haben an Jesus. Und wenn ihr mal im Matthäus-Evangelium die letzten Verse lest, das finde ich der Knaller, ganz am Ende spricht Jesus nochmal die letzten Worte des Matthäus-Evangeliums und sagt zu seinen Jüngern so, Jungs, jetzt seid ihr verantwortlich, dieses kostbare, teure Evangelium hinauszutragen in die weite Welt. Und wenn ihr das lest, ein Vers davor, bevor Jesus sagt, steht, und einige der Jünger zweifelten. Einige haben gezweifelt und dieser Mannschaft hat er sein Wort, sein Evangelium anvertraut, damit es hinausgetragen wird an die Enden der Erde. Also ich würde mal sagen, diese Mission stand mehr als nur auf der Kippe. Aber mit diesen Menschen möchte Jesus arbeiten. Mit diesen Menschen möchte Jesus Geschichte schreiben. Und das ist so wunderbar, weil manchmal zweifle ich auch. Manchmal frage ich mich schon auch, warum gebe ich mir diesen ganzen Stress hier? Wäre ich bloß Industriemechaniker geblieben, mein Leben wäre deutlich einfacher geworden. Aber da habe ich dann in solchen Momenten habe ich schon oft erleben dürfen, was auch Thomas erlebt hat, nämlich, dass der auferstandene König aller Könige, Jesus Christus, in mein Leben gesprochen hat und mir klargemacht hat, dass er Herr und Gott ist. Wie sieht das aus? Wie macht Jesus das? Ich glaube, dass jeder mal Zweifel hat, egal ob gläubig oder ungläubig. Und wird Jesus jetzt auch uns leibhaftig erscheinen, auch wenn die Türen verschlossen sind? Zack, steht er da. So wie bei Thomas. Lesen wir den letzten Vers von unserem Predigttext heute Abend. Jesus spricht zu Thomas. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Leider wird Jesus nicht jedes Mal leibhaftig erscheinen, wenn ich meine Zweifel an dieser ganzen Sache habe. Weil glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Aber irgendwie klingt es doch so enttäuschend, ist doch unbefriedigend. Habt ihr euch nicht auch schon manchmal gewünscht, dass ihr das sehen könntet, was die Bibel da berichtet? Diese ganzen Wundergeschichten, das, was Jesus getan hat und auch im Alten Testament. Habt ihr nicht auch schon manchmal den Wunsch gehabt, ich habe so gedacht, wenn ich das sehen könnte, dann würde ich niemals mehr zweifeln. Wenn ich dabei sein könnte, wie das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei war und wie Gott dann diese 10 Plagen geschickt hat und das Wasser im Nil wird Blut und die Tiere bekommen Geschwüre. 10 Plagen kommen von Gott auf die Ägypter und dann zieht das Volk aus und Gott teilt das Meer. Ja, wo gibt es denn sowas? Und wenn ich das sehen könnte, ja, da würde ich niemals mehr zweifeln. Habe ich schon oft gedacht. Aber wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, merken wir vielleicht, ganz so einfach ist es nicht. Weil nachdem das Volk Israel ausgezogen ist, das finde ich spannend, nachdem das Volk Israel ausgezogen ist, 2. Mose 17, also kurz nach dieser Meerteilungsgeschichte, hat Mose noch so ein Lied geschrieben, gesungen, nein, das kommt später, das kommt in 5. Mose 33. Das war das Lied der Schwester Moses, Miriam. Okay, weiter geht's. Also, 2. Mose 17. Das Volk war in der Wüste unterwegs. Und wie das manchmal ist in der Wüste, trinken ist knapp, Wasser ist knapp. Es hatte nichts zu trinken. Und dann hat das Volk angefangen zu murren. Und die wollten dem Mose schon an die Gurgel und wollten Mose steinigen. Mose hat zu Gott geschrien und gesagt, Gott, helf mir. Und Gott sagt, okay, nimm ein paar von deinen Ältesten mit, geh zum Berg Horeb, hau mal mit deinem Stecken da dagegen, mit dem du da auf den Nil geschlagen hast. Und dann wird Wasser rauskommen. Und das Wasser kam dann auch raus, das Volk hat getrunken. Und dann der letzte Vers dieser Geschichte, ich lese ihn euch vor. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba. Wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Also die haben diese ganzen Wunder gesehen, die ich zu sehen wünsche, und dann haben sie nichts zu trinken und sagen, ja, Gott, bist du überhaupt da? Gott, gibt es dich eigentlich? Und das sehen wir auch bei den Jüngern, die haben ja auch diese ganzen Wunder gesehen, die Jesus gewirkt hat. Die haben gesehen, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, wie er über Wasser gelaufen ist, wie er Dämonen ausgetrieben hat, wo dann das Volk gesagt hat, sowas hat es noch nie gegeben in Israel. Sie haben gesehen, wie Jesus in Kraft und Vollmacht gelehrt hat und wie er Tote zum Leben auferweckt hat. Und dann ist etwas passiert, das sie nicht verstanden haben. Und das hat all die Wunder, die sie gesehen haben, in Frage gestellt. Und dann denke ich so, okay, vielleicht ist es doch nicht so, wie ich es mir vorstelle, dass ich nie mehr zweifeln würde, wenn ich all die Wunder sehen würde. Und deshalb würde ich Römer 10, Vers 17 zustimmen. Ihr seht den Vers jetzt hier an der Leinwand. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Wunder sind eine wunderbare Sache und Wunder können meinen Glauben stärken. Und Gott tut Wunder hier, heute, jeden Tag. Aber ich glaube, dass Wunder unseren Glauben nicht tragen können. Denn dazu brauchen wir das lebendige, kräftige und scharfe Wort Gottes. Weil Zweifel entstehen da, wo ich mehr auf das schaue, was ich erlebt habe, wie auf das, was Jesus gesagt hat. Und das Wort Gottes ist langweiliger und mühsamer als irgendein übernatürliches Ereignis. Es ist cool, wenn du irgendein übernatürliches Ereignis erlebst, ist der Hammer. Viel cooler, wie so ein altes Buch zu lesen. Manchmal lese ich Bibel auch, wenn ich nicht so richtig Bock drauf habe. Aber ich habe auch schon so unglaublich oft erlebt, dass dieses Wort in mein Leben hineingesprochen hat, mir Kraft gegeben hat und mich durch Zeiten hindurchträgt, an denen Wunder ausbleiben. Weil das der Weg ist, den Gott gewählt hat, um sich uns zu offenbaren. Und wenn Gott schweigt, wenn du ihn nicht hörst, dann hör auf das, was Gott zuletzt gesagt hat. Hör auf sein letztes Wort. Und das hat er gesprochen durch seinen Sohn Jesus Christus. So steht es in Hebräer 1, Vers 1. Und lasst uns hören, was Jesus gesagt hat. Ihr seht den Vers an der Leinwand. Jesus hat gesagt in Johannes 8, Vers 31 und 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes schreibt es oft so. Ich weiß, wenn ich das Johannes-Evangelium mal gelesen habe, ist euch vielleicht aufgefallen, Johannes schreibt immer wieder dieses In, ne? Also bleibt in meinem Wort, bleibt in Christus, Christus bleibt in euch. Das kommt bei Johannes immer wieder vor und ich habe das so lange, so oft, ich habe das nie verstanden, was er damit meint. Und wisst ihr, ich meine es verstanden zu haben. Am Ende aller Tage würden wir sehen, ob ich recht habe oder nicht. Ich war mal Industriemechaniker und ich habe während dem Laufe des Arbeitstages habe ich den Inhalt meines Werkzeugwagens auf und um die Maschine verteilt, an der ich gearbeitet habe. Und als dann endlich der Feierabend da war, habe ich mein ganzes Werkzeug wieder in den Werkzeugwagen hineingetan. Und ich glaube, dass dieses in meinem Wort bleiben nicht bedeutet, in dem Wort bleiben, so wie ich den Gabelschlüssel in den Werkzeugwagen hineinlege. Es geht nicht um ein körperliches Hineingehen, sondern es geht um die innigste Gemeinschaft, die es gibt und die von Dauer ist. Wenn Johannes hier schreibt, dass wir in dem Wort Gottes bleiben sollen, dann meint er damit, dass das Wort Gottes uns bewegen soll, dass es uns beeinflussen soll in unserem Denken und Wollen und dass wir unser Leben an diesem Wort ausrichten sollen und dass wir unsere Liebe an dieses teure Wort hängen und dass es uns Richtschnur, Ratgeber und Kraftquelle für die Herausforderungen unseres alltäglichen Lebens ist. Denn dann fährt Jesus fort, werden wir die Wahrheit erkennen. Wenn wir in diesem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen. Und ja, was ist die Wahrheit? Hat Pilatus auch gefragt in Johannes 18. Was ist Wahrheit? Ist eine große Frage für so einen kleinen Theologiestudenten wie mich. Und ist auch oft nicht einfach. Wie oft war das auf dem Zeltlager so, dass zwei Jungscharle hergekommen sind, mindestens einer hat geweint und die haben sich gestritten und beide haben gesagt, der andere ist schuld und ja, wer hat recht, was ist die Wahrheit? Ich weiß es nicht, aber das Wort Gottes gibt uns eine ganz klare Antwort, was die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus ist die Wahrheit. Willst du wissen, wer und wie Jesus ist, dann bleib in seinem Wort, denn dann wirst du erkennen, wer und wie Jesus Christus ist. Vielleicht würdet ihr mir zustimmen, also ich würde das so unterschreiben, dass das Leben nicht immer einfach ist. Und um dieses Leben meistern zu können, brauchst du nicht irgendeinen Glauben. Nein, du brauchst einen Glauben, der dich rettet, wenn du stirbst. Und du brauchst einen Glauben, der dich hält, wenn dein Leben scheiße ist. Na, das wollte ich eigentlich so nicht sagen, wie ich es aufgeschrieben habe. Also auf jeden Fall, diesen Glauben gibt es nur bei Jesus Christus. Und Gott tut Wunder, ja, und er tut heute Wunder, er tut jeden Tag Wunder. Schau auf sie und vergiss sie nicht. Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber wenn das Fundament deines Glaubens, die Wunder sind, die Gott zweifelsfrei wirkt, dann wirst du ins Zweifeln kommen, sobald diese Wunder ausbleiben. Und diese Zeiten werden kommen im Leben. Und deshalb bewertet Jesus diesen hörenden Glauben höher als den sehenden Glauben. Und deshalb brauchen wir das Wort Gottes, weil das Bibelstudium an den guten Tagen hilft uns an den schwierigen Tagen. Timothy Keller hat gesagt, wenn du dein Leben meistern möchtest, dann musst du die Wurzeln deiner Seele tief im Wort Gottes versenken. Und das schließt jetzt auch schön nochmal an die Worte vom Ronald an, vom Anfang, wie er bezeugt hat, dass dieses Wort ihn durch die Zeiten hindurchgetragen hat, in denen er Jesus nicht gespürt und nicht gesehen hat. Und ich fand es auch so beeindruckend, denn die Gemeinde, in die meine Frau und ich gehen, da sind jetzt ukrainische Geflüchtete angekommen auch. Und dann waren da drei Ukrainer, sind auf die Bühne gegangen und haben uns das Lied Cornerstone gesungen, also in ihrer Sprache. Und ich fand es so beeindruckend, weil die haben uns zugesungen, dass Jesus Herr ist im Sturm. Und eigentlich müsste das doch genau andersrum sein. Die kommen aus dem Kriegsgebiet, geflüchtet zu uns und wir müssten denen noch zusingen, hey Leute, Jesus ist Herr auch im Sturm deines Lebens. Es war andersrum, sie haben uns das zugesungen. Und sie haben in der Ukraine keine Wunder gesehen. Ja, vielleicht haben sie auch Wunder gesehen, aber sie kamen aus einem Kriegsgebiet, aus einer schwierigen Zeit ihres Lebens. Und ich glaube, dass wir durch diese Zeiten getragen werden von unserem Herrn, wenn wir auf ihn vertrauen und wenn wir sein Wort in unser Herz hineinlassen. So wie es in Hebräer 11, Vers 1 steht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Was für ein wunderbares Wort. Ein Glaube, der dich durchträgt, den gibt es, wenn wir nicht nur auf die Wunder schauen, sondern auf den, der die Wunder wirkt, und das ist Jesus Christus. Schau auf Jesus. Und Johannes, der uns hier diese Geschichte von Thomas aufgeschrieben hat, hat am Ende seines Lebens, als er im Exil auf dieser Insel Patmos war, hat er einen Blick in den Himmel bekommen und er durfte Jesus sehen, er hat auf Jesus geschaut, er hat den Thron im Himmel gesehen. Und er beschreibt es in Offenbarung 5. Er sieht den Thron im Himmel. Und was sieht er dann? Ein Lamm wie geschlachtet. Das ist ein Bild, das er da beschreibt. Jesus ist kein Lamm, aber ich fand es so berührend und ich würde Hans-Peter Reuer da auch zustimmen, wie er das ausgelegt hat. Er hat gesagt, ein Lamm wie geschlachtet. Jesus, diese Wunden von Jesus, die hat er gesehen. Auf dem Thron im Himmel sitzt ein König, der Wunden an seinem Körper trägt. Und diese Wunden trägt er für den Rest der Ewigkeit, weil er dich liebt. Und ich stelle mir das auch so, also das ist jetzt keine biblische Auslegung, das ist jetzt meine oder die von Hans-Peter Reuer. Da könnt ihr jetzt zustimmen oder auch nicht, aber ich stelle mir die Frage, wenn man die Wunden an den Händen und der Seite von Jesus sieht, was ist mit den anderen Wunden, die er auch hatte? Die haben Jesus ganz schön zugerichtet. Lest mal dieses sogenannte vierte Gottesknechtslied in Jesaja 53 und die zwei Verse davor. Seine Gestalt war entstellt, weil Jesus schon nach 6 Stunden am Kreuz gestorben ist und manche hingen da 3 Tage. Die haben den ganz schön zugerichtet. Und ich frage mich, ob vielleicht auch die Wunden im Gesicht noch da sind, wenn wir dann eines Tages in dieses Gesicht Jesu blicken werden. Entstellt für den Rest der Ewigkeit aus Liebe zu dir. Und ich glaube, dass diese Wunden Jesu, dass es kein tieferes, größeres und wunderbareres Wunder gibt, das Gott uns geben könnte, als die Wunden Jesu. Und eines Tages werden wir genauso wie Thomas unsere Hände in diese Wunden legen dürfen. Nämlich, wenn wir unser Leben an Jesus festhalten und eines Tages zu ihm in die Herrlichkeit eingehen. Heute ist es jetzt noch nicht so. Ihr seid jetzt noch hier auf dieser Erde. Lasst uns, solange wir hier auf dieser Erde sind, in die Worte von Thomas mit einstimmen und bezeugen und sagen, ja, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Thomas ist dann, und ich komme zum Ende der Predigt, Thomas ging dann später weiter nach Südindien und hat eine Gemeinde gegründet, die es heute noch gibt. Dafür hat er ungefähr 6.500 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Und die Kirchenväter bezeugen, dass er dann den Märtyrer tot gestorben ist. Hier haben wir wieder diesen Thomas aus Johannes 11, der bereit ist, sein Leben für diese Sache zu geben. Warum? Weil er eine Begegnung mit Jesus hatte, die sein Leben verändert hat. Bete, dass auch du dem auferstandenen Sohn Gottes begegnen darfst und such sein Angesicht in diesem teuren Wort Gottes und sei gespannt, was er mit deinem Leben machen wird. Er segne euch mit seinem allumfassenden Segen. Und ich übergebe jetzt das Wort an Ronald. Amen.